Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Sie können sich sehr gut die Frage stellen, warum ich als Wissenschaftler auftrete als Pseudopfarrer. Ich bin es wirklich nicht. Ich muss mich herzlich entschuldigen bei Ihrem wirklichen Pfarrer, dass ich sowas gewagt habe. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass der wirkliche Pfarrer mich gebeten hat, das zu tun. Und wenn man gebeten wird von einem lieben Freund, was soll man da eine schnöde Antwort zurückgeben, dass er seine Theologie selber machen soll, nicht wahr? Nun, warum tue ich das? Ich tue es, weil ich zu der Erfahrung gekommen bin, dass der gleiche Herr, der Schöpfer, Jesus Christus, der mich gemacht hat und mich erlöst hat, dass dieser Schöpfer meine Gedanken und meinen Computer so gut versteht, dass er den Verstand mehr öffnen kann, als das Flugzeug versucht, den Verstand zu schließen durch Geräusch. Wenn der Herr den Verstand öffnet, dann ist das eine Wirklichkeit. Und wir wollen versuchen, in diesen Tagen zusammen, jetzt wo wir über David, ein Mann nach Gottes Herzen, reden, wir wollen versuchen zu sehen, wie er den Verstand öffnet. Denn ist es nicht klar, dass all diese Debatten, die jetzt in Bonn geschehen, worüber die Leute handgreiflich werden, dass es von Unverstand kommt, seitens der Menschen, drüben im Osten wie im Westen. Ich meine, was tun wir? $1 Milliarde am Tag auf dieser armen Welt auszugeben, um uns selber in die Luft zu sprengen und möglichst schmerzhaft in die Luft zu sprengen. Es ist doch der schreiendste Beweis dafür, dass wir Verstand anwenden müssen. Denn der Computer ist wohl fähig, das zu tun, wenn er nicht blockiert ist. Und wissen Sie, was den Computer am meisten blockiert? Bei Ihnen, wie bei mir. Was blockiert den Computer am meisten? Bei Ihnen und bei mir. Die Bibel nennt es Sünde, aber da man heute nicht mehr weiß, was Sünde ist, muss ich das übersetzen und verdolmetschen. Das heißt, die Übertretung des Gesetzes. Und was ist das Gesetz? Na, wenn ich Sie bitten würde, ich bin nicht dran gewöhnt, Monologe zu führen. Denn ich kann da nicht unterscheiden, ob der andere schläft oder nicht. Und wenn er schläft, dann ist er sehr schlecht für den Verstand und für seinen Verstand. Das, was nötig ist, um den Verstand zu öffnen, ist die Entsündigung. Und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und das Gesetz kann sehr gut zusammengefasst werden mit einem Wort. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten noch dazu. Das allein angewandt, die Sache wäre erledigt. Was blockiert das? Der menschliche Wille, der nicht das tun will, was er versteht. Denn man kann diese Dinge verstehen und dann doch nicht tun. Und dann ist der letzte Zustand schlimmer als der erste. Schlimm ist das. Und doch so einfach. Ich will nicht sagen kindlich einfach, Falls jemand meint, ich hätte kindisch einfach gesagt. Es ist so kindlich einfach. Und so wollen wir David angucken, heute Abend, mit dem Sinn, mit der Absicht, zu sehen, wie Gott den Verstand eines Mannes öffnet und ihn zum großen Segen macht. Und wie er dann meinen Verstand öffnen kann, so dass ich zum Segen werde und dann unser aller Verstand öffnen kann. Weißt du, was wir tun? Das ist unsere Absicht. Nun, ich muss Ihnen dann etwas vorlesen, um zu rechtfertigen, meine Methode heute Abend zu rechtfertigen. Denn wie gesagt, ich bin nur ein Pseudopfarrer, nicht wahr? Da muss ich mich rechtfertigen ein bisschen, sonst will jemand auf mich losgehen nachher. Lesen Sie mit mir, und ich hoffe alle, dass Sie Ihre Schwerter nach der Ermahnung des wirklichen Herrn Pfarrers gestern, wie ich gehört habe, Ihre Schwerter bei sich haben. Und ich habe das Schwert meiner Frau gestohlen, also entschuldigen Sie, das ist hier. 1. Timotheus 4, 13. Vers 12 darf ich nicht lesen. Sie würden vielleicht darüber lächeln, wenn ich es täte. Aber doch, ich tue es. Gibt hier ein bisschen Spaß. Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten, sondern werde ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Jetzt hören Sie zu. Bis ich komme, sei fleißig im Vorlesen der Heiligen Schrift. Sie wissen, dass es in England vor 500 Jahren einen Kesselflicker gab. Und er wohnte in der Stadt Bedford in Mittelengland. Und er war der böseste Mann in der Stadt, und sein Wortschatz konnte man nicht aufschreiben. Man war unbeschreiblich, sein Wortschatz, so schlimm. Und er ging durch die Stadt an einem Abend, und da saßen zwei Putzfrauen an den Stufen eines Hauses, und die eine hat der anderen einfach vorgelesen aus einem Brief von dem Apostel Paulus. Und er hatte sowas nie gehört, der Bunyan. Und als er einfach dieses Wort, das für das ganze Publikum von dieser Frau, vornehmlich für ihre Nachbarin auf der Treppe, hörte, stand er da, fixiert, und bekehrte sich. Und so haben wir Bunyans Pilgerreise, der Mann der Bischöfe bewegte in England, nur durch das öffentliche Vorlesen des Wortes Gottes. Und das tut man zu wenig. Wir haben es zur Sitte gemacht, seit ich mich bekehrte, und besonders seit wir 4 Kinder bekamen, am Tisch aus der Bibel regelmäßig, jeden Tag, ein Kapitel vorzulesen. Und durch die ganze Bibel hindurch. Und wissen Sie, es hat sich bewährt. Meine Kinder kennen die Bibel, und ich bin so dankbar, dass sie das tun, und lieben sie auch. Denn von Kind auf kannten sie die Heilige Schrift. Und das Vorlesen der Heiligen Schrift in Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, ist eines der wichtigsten Taten eines gläubigen Mannes oder einer gläubigen Frau. Denn dein Wort bringt Licht und ist eine Leuchte für meine Füße. Das habe ich gelernt als Wissenschaftler. Das habe ich nicht gewusst von meiner Wissenschaft her. Aber als Wissenschaftler habe ich gelernt, den Segen des Vorlesens, des öffentlichen Vorlesens des Wortes Gottes. Und das ist meine Methode mit Ihnen heute Abend. Sie dürfen nicht denken, dass ich einen Vortrag halte. Wenn Sie einen wissenschaftlichen Vortrag haben wollen, gebe ich Ihnen. Aber man hat mich gebeten, die Bibel mit Ihnen zu lesen. Und das will ich tun. Ich kenne wirklich keinen größeren Genuss, als Teil zu haben an dem Wort Gottes auf diese Art und Weise. Nun, schlagen Sie mir bitte auf als Einleitung Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 13, 21 bis 22. Dann lesen wir in Vers 21, Apostelgeschichte 13, Vers 21. Und von da an begehrten sie, die Juden, einen König, und Gott gab ihnen den Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Nachdem Gott ihn verstoßen hatte, setzte er ihnen den David zum König ein, für den er auch Zeugnis gab, und sprach: Wer gab Zeugnis von wem? So einfach, nur wollte ich mal sehen, ob Sie schlafen, nicht wahr? Denn das ist mein bösester Feind an einem Abend. Sie haben wahrscheinlich alle gut gegessen, und da geht 90% des Blutes hier rein, nicht wahr, statt da rein, und da sammelt sich und staut sich die Schlafstoffe da oben, und da muss ich sie vertreiben. Das tue ich. Gott gibt von David das Zeugnis. Gott gibt dieses Zeugnis. Und dies ist das Zeugnis, das ich für Sie alle begehre und für mich. Hören Sie es zu. Gottes Zeugnis von einem Mann. Er sprach: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem eigenen Herzen erfunden, der allen meinen Willen tun will. Ist das nicht ein Zeugnis? Hier haben wir den Willen Gottes. Und hier ist ein Mann, der nach Gottes Herzen ist, denn Gottes Herz hat dieses Wort geschrieben. Und er wird es auch nicht nur wissen, sondern auch tun. Wenn man liest, das Wort Gottes liest, mit der Absicht, es zu tun, dann hat man das Geheimnis. Nun, es sind zwei Stellen, jetzt ehe wir zu David direkt übergehen. Die erste Stelle können Sie selber nachgucken, dass ich nicht Zeit verliere. Und die zweite Stelle lese ich Ihnen vor aus 1. Korinther 10. Die sind beide Stellen, die das Gleiche oder fast das Gleiche aussagen. 1. Korinther 10, 5 und dann 11. 1. Korinther 10, 5 und dann 11. Ein ganz herrliches, schönes Wort für uns alle. 5. Allein an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden hingestreckt in der Wüste. Diese Dinge aus dem Alten Testament, die alttestamentlichen Geschichten, sind aber als Vorbilder für uns geschehen, damit wir uns nicht nach Bösem gelüsten lassen, wie jene gelüstet hat. Also die Geschichten des Alten Testamentes sind geschehen als Vorbilder. Nun, das heißt es nicht, dass sie einfach symbolisch sind. Die sind historische Vorbilder, aber sie haben eine tiefere Bedeutung. Wenn die Theologie sagt, jo, das sind alles Sachen, die sinnbildlich zu verstehen sind, ist es eine Halbwahrheit. Die sind historisch und sinnbildlich zu verstehen. Das ist die Bürde dieses Wortes aus 1. Korinther 10. Und dann Vers 11. Dies aber widerfuhr, all diese Plagen, die über Israel kamen, jenen als Exempel, geschrieben aber wurde es zur Warnung für uns. Also sie geschahen als Vorbilder, geschrieben aber für uns, auf welche das Ende der Welt nahe bevorsteht. Nun, das Ende der Welt für alle Menschen, auch zur Zeit des Apostel Paulus, ist nicht mehr als 70, 80 Jahre gewesen. Das Ende der Welt. Denn wenn man stirbt, geht man in die Ewigkeit über. Und da gibt es keinen Fluss der Zeit in der Ewigkeit. Deshalb, meine Mutter, die vor 20 Jahren gestorben ist, heimgegangen ist zu dem Heiland, sie ist genauso nah an dem Wiederkommen Jesu und am jüngsten Gericht, wie ich, wenn ich sterbe. Denn sie ist in der Ewigkeit, sie ist im Paradies Gottes, sie ist beim Heiland, abwesend von dem Leib und anwesend bei dem Herrn. Aber das ist ewig, denn der Herr hat keinen Wandel. Und deshalb, wenn er sagt, dass dieses Wort für die ist, die nah am Ende der Geschichte stehen, ist das Ende der Geschichte nie mehr als 40, 50, 60, 70, 80 Jahre von einem Menschen. Denn da treten wir die Ewigkeit an und sind aus der Zeitschlupe heraus. Also das Wort ist immer nah aus dem Grunde. Und Sie dürfen nicht denken, dass Paulus sich getäuscht hätte, indem er meinte, dass das Kommen des Herrn und das Ende der Welt nah sei. Es sei nicht eingetreten. Es tritt für uns alle, für jeden Menschen ein, wenn wir in die Ewigkeit eingehen. Erlöst oder unerlöst, je nachdem. Also das ist das Wort, das ich Ihnen nahelegen wollte heute Abend. Diese Geschichten sind geschrieben an die, die heute Abend, wenn sie umgefahren werden auf der Straße, im heißen Schnee, vor Gott treten. Das ist für die. Wir sind alle an diesem Grat zwischen Ewigkeit und Zeit, sehr nah. Und so ist die Botschaft von David, hier sehr, sehr wichtig für uns alle, denn wir stehen alle an der Schwelle der Ewigkeit, ich auch. Nun, lasst uns jetzt anfangen, diese segensreiche Arbeit zu tun, das öffentliche Vorlesen des Wortes Gottes. Und ich werde meine Kommentare hinzugeben. Und wenn Sie etwas Wichtiges zu sagen haben, zeigen Sie Ihren Finger hoch. Und dann werden wir mal gucken, wie das sich auswirkt. Dann will ich wenigstens nicht wissen, dass Sie nicht schlafen. Das ist die Hauptsache. Nun, hier jetzt lesen wir. Da es nun den Herrn gereute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte, da lesen wir entschuldigen Sie, das ist auch sehr wichtig. Vielen Dank, das war das erste Kommentar. Ich kann sagen, dass Halleluja, einer hat nicht geschlafen. 1. Samuel 16. Entschuldigen Sie die Geschichte von David. Ich habe unterlassen, es zu sagen, weil ich vielleicht meinte, dass es nicht nötig war. Aber ich habe es vergessen, ganz ehrlich gesagt. 1. Samuel 16. Da es nun den Herrn gereute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte, sprach er zu Samuel: Wie lange wirst du Leid tragen um Saul, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Nun, meine lieben Freunde, jetzt müssen Sie lernen, ein Pergament zu lesen, wie ein Rechtsanwalt das tut. Was extrahieren Sie von dem Vers? Induzieren Sie, wenn Sie wollen. Aber als Wissenschaftler sage ich, extrahieren, nicht wahr? Der Rechtsanwalt würde sagen, induzieren, nicht wahr? Oder deduzieren, wenn Sie wollen. Was schaut dort heraus? Ich gebe Ihnen einen kleinen Schlüssel, damit Sie sehen, die Methodik, die Bibel so zu lesen, dass sie einem lebendig wird. Es zeigt dort, hier ist es, dass Gott seine Pläne einrichtet nach dem Zustand der Menschen, für die er plant. Saul wurde erwählt, er war Israelit und somit Kind Jehovas. Aber er hatte ein hohes Amt als Kind. Sie sind, sehr viele von ihnen, Kinder Gottes. Und sie sind ewig erlöst. Sie sind ihres Heils gewiss, wenn sie hier unter der Predigt von dem wirklichen Pfarrer sitzen, nicht wahr? Das ist ja ganz klar. Aber es gibt im Reich Gottes neben dem Heil Ämter, um das Reich Gottes zu verwalten. Und damit meine ich nicht Kirchenämter, in keiner Weise. Was ich meine, ist, dass ich eine Tätigkeit habe, die ich vor dem Herrn verantworte und vor ihm tue, in der Verwaltung des Reiches Gottes. Zum Beispiel, wenn ich Geld gebe, entschuldigen Sie mit dem, aber es ist ein praktisches Ding, anfange, dann bin ich einer, der Hilfen leistet. Und das ist ein Dienst im Reich Gottes. Bin ich einer, der ermahnt, bin ich ein Ermahner. Bin ich ein Lehrer, dann ist es ein Amt im Reich Gottes. Sie müssen bedenken, dass wir im Alten Testament wurde das gemacht in der Verwaltung der Israeliten. Für uns heute ist es die Verwaltung des kommenden Königreiches. Wisset ihr nicht, sagt Paulus, dass ihr über Engel richten werdet? Wisset ihr nicht, dass ihr Könige und Priester Gottes seid? Wisset ihr nicht, dass ihr dem König dient? Und es gibt diese Ämter unter den Kindern. Nun, ich freue mich so sehr über meine Kinder. Die sind, Gott sei Dank, in dieser dunklen Zeit, alle Kinder Gottes. Und sie sind ihres Heiles gewiss und lieben das heilige Wort Gottes. Ach, es ist eine Gabe Gottes, für die ich nicht genug und meine Frau nicht genug danken kann. Es ist nicht selbstverständlich. Die werden vergiftet. Von den Massenmedien und von Schulen, sie wissen, wie es getan wird. Überall. Nicht, dass ich was gegen Lehrer oder sowas sagen, keine Weise, ich bin einer selber. Aber sie wissen, wie es ist. Aber jetzt, wo sie erwachsen sind, sie sehen die Arbeit, die geschehen muss, und einer kommt zu mir und sagt, Daddy, ich möchte das und das tun. Ich sehe, dass diese Arbeit, die du unter Studenten tust, das kannst du nicht allein machen. Darf ich dies, das und jenes übernehmen? Und so übernimmt er ein Amt. Nun, Saul ist eingeführt worden von Gott in dieses Amt. Die Kindschaft ist ihm gegeben worden. Das ist doch schön. Als Israelit hat er das. Aber ein Amt ist eine Sache, die man ausführen muss. Und was war das Erste, was nötig ist, um das Amt zu verwalten? Was liebt Gott mehr als Opfer? Gehorsam. Wo fehlt es bei Paul, bei Saul, bei König Saul, wo fehlt es bei Saul, Sohn des Kisch? Gehorsam. Es gibt sehr viele Leute, die bereit sind, sich zu schinden, um zu geben, zu opfern. Aber wenn es kommt, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, verlangt das Gott von mir, hat mir eine Dame vor einiger Zeit gesagt. Ich sage, das ist nicht eine Sache von Verlangen, er sagt, was gut ist, und Sie haben zu gehorchen, wenn Sie weise sind, wenn Sie seine Ämter verwalten wollen. Aber nein, man macht sich, es ist ein Masochismus, nicht wahr, bei vielen Menschen, dass sie bereit sind, sich kaputt zu machen mit Opfern, aber zu gehorchen, und dem Wort Gottes gehorchen, das ist das Problem. Ich kenne sehr viele fromme Menschen, die sich so aufopfern, dass sie allen Menschen eine Plage sind und sich selbst. Kennen Sie das nicht? Lesen Sie C.S. Lewis. Er beschreibt das so ganz wunderbar. The Just a Little Woman. Sie kennen die Englisch lesen können. Also lassen wir das. Aber gehorchen? Wort Gottes? Und das ist, wo Saul schiefgegangen ist. Und er hat es einmal öffentlich getan in einer schweren Sache, wo Gott ihm gesagt hat, tu du das, das ist mein Befehl. Und er versuchte, den Schöpfer, Himmels und der Erde, ihm zu hintergehen. Und Gott hat gesagt, also gut, wenn du ein König bist, das Erste, was du weißt, ist, dass du einen König über dir hast. Und das hat er nicht gewusst, nicht getan. Und das Ergebnis war, dass Gott ihn abgesetzt hat. Und ich stelle Ihnen jetzt noch einmal die Frage, warum, was lernen wir davon, dass Gott ihn abgesetzt hat? Das, was ich Ihnen sage, ist sehr einfach, aber hören Sie jetzt zu. Dass Gott sich einrichtet uns gegenüber, nachdem wir uns selber verhalten, auch wenn sie sein Kind sind. Er wird ihnen so viel anvertrauen, wie er nur kann. Nur vertraut er uns nur so viel an, wie er es kann. Und er konnte dem Saul hier nichts mehr anvertrauen, als König. Und er hatte ihm gesagt, also jetzt bist du verworfen. Samuel hat es ihm gesagt. Und dann hielt er fest an seinem Amt. Er klammerte fest an seinem Amt, obwohl er unfähig war, das Amt auszuführen. Kennen Sie das? Er kommt vor bei alten Männern, ganz sonderlich. Und ich war, nein, mein Ämtlein. Sie sagen es nicht, aber man braucht es nicht zu sagen, um zu verstehen. Ich fand, man braucht nur Augen zu haben, zu gucken. Und das war der Fehler von Saul. Und liebe Freunde, das guckt heraus aus diesem einen Vers, den wir gelesen haben. Gott ändert seine Pläne und passt sie uns an. Und er liebt gehorsame Herzen mehr als Opfer der Herzen. Oh, dass wir ein liebendes Gehorsam haben Gott gegenüber. Wissen Sie, was das tut? Das ist der Schlüssel zur Funktionierung des Computers hier. Was ich in der Wissenschaft immer die Kaffeemühle nenne. Nicht wahr? Man speist alles da rein und da wird das verarbeitet von der Intelligenz und auch im Bewusstsein. Und dann kommt eine Masse raus, was man Verständnis oder Verstand nennt. Und wenn man gehorsam ist, funktioniert die Kaffeemühle glänzend. Aber wenn man ein ungehorsames Herz hat, wird man verstockt, verstopft, wenn man es als Kaffeemühle auffasst. Und das versteht man nicht. Also das ist das Erste, was man lernt aus diesen paar Versen. Und dann sagte Gott zu Samuel, wie lange wirst du Leid tragen um Saul, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Da sagte Samuel, ändere dich. Du trauerst über das, worüber du nicht trauen sollst. Du sollst jetzt deine Arbeit tun. Es ist kein König da in Israel in meinem Auftrag. Auf, du bist der Prophet. Du trauerst so viel, dass du untätig geworden bist. Gibt's das hier bei uns? Nicht wahr? Man hat schwere Schläge im Leben. Sie kennen die Schläge. Jeder hat. Schläge gehabt. Und man trauert und arbeitet so viel drumherum, dass man vergisst, was die nächste Arbeit ist im Reich Gottes. Und das hat Samuel gemacht. Also nicht nur Saul hat es bekommen von Gott, wo es nötig war, sondern auch der Prophet selber, Samuel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin und ich will dich zu den Bethlehemiten Isais senden, denn ich habe unter seinen Söhnen einen zum König ersehen. Was denken Sie dazu? Überlegen Sie diesen Vers. Ich habe einen unter den Söhnen Isais zum König ersehen. Überlegen Sie, was sagt Gott dort? Das, was mich interessiert als Wissenschaftler, weil ich so viel in der Forschung gewesen bin, habe ich eine Deformation professionelle. Wenn Sie wissen, was eine Deformation professionelle ist. Eine Deformation des Charakters, sagen mir meine Kinder, nicht wahr? So ist auch wahr. Was sagt er dort? Was wichtig ist, was er nicht sagt. Ich habe einen erwählt, aber er sagt nicht wen. Warum nicht? Er will Samuel hinschicken, zu sehen, was Samuel meint. Ob seine Meinung, Samuels Meinung, Gottes Meinung ist. Gott betrachtet uns nicht einfach als Maschinen. Er betrachtet uns als Mitarbeiter. Und er sagt nicht, oh, geh du mechanisch hin und kipp das Ölhorn nicht wahr über das Haupt von dem, den ich erwählt habe. Das tut er nicht. Er sagt, geh du hin, guck dir mal da an, wir reden dann darüber. Er sagt das hier, ich lese es jetzt vor. Man sieht, wie hoch Gott uns ehrt. Er will dich nicht als Maschine benutzen. Er will dich als Sohn oder Tochter benutzen. Und da das Erste, was ich gelernt habe, als meine Kinder anfingen, groß zu werden, erwachsen zu sein, ist, dass man sie ernst nehmen muss in Bezug auf ihre eigene Charakter, auf ihre eigene Charakterbildung. Stimmt es, stimmt es nicht? Wenn man das nicht tut mit Kindern, verliert man sehr schnell das Interesse. Aber wenn man sagt, nun, meine Tochter, was meinst du zu dem? Mutti meint so und ich meine so, ich war, dann blühen sie auf wie Blumen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich habe es nicht gesagt von den Buben, nicht wahr? Die blühen auch, aber nicht wie Blumen. Die Töchter tun das. Nun, lesen wir es. Ah, es ist so schön. Es tut einem gut, es zu lesen. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ersehen. Ich hätte gleich gesagt, aber Herr, wer ist denn das? Samuel. Ist ein bisschen, ja, Sie werden gleich sehen. Samuel aber sprach, wie kann ich denn hingehen? Also er stellte Gottes Befehl gleich in Frage und vergisst das Wichtigste, wer ist es? Weil er sagt, ich kann es nicht tun. Kennen Sie Leute, die immer Schwierigkeiten machen? Die wissen überhaupt nichts, nicht wahr? Nur die Schwierigkeiten, die kennen sie, die wissen sie sehr gut. Warum wohl? Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Wenn Saulus erfährt, bringt er mich um. Nun, das stimmt auch. Denken Sie, was für einen Mann dieser Saul geworden ist. Der Erwählte Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt. Selbst der Prophet musste bange sein um sein Leben vor diesem Mörder, bei dem der Geist Gottes ausgefahren war. Kennen Sie gläubige Leute, die früher gehorsam und lieb den Weg gingen und die dann nicht bereit waren zu gehorchen und sie sind zu Dämonen und Teufel geworden? Wissen Sie? Ich würde es öffentlich nicht tun. Ich kann Ihnen eine ganze Reihe nennen von jungen Menschen, die Studenten waren, 1946, 47, 48, als ich hier war, bei der Gründung der Studentenmission, die jetzt die rabiatesten Feinde des Evangeliums sind, die ich kenne. Alles tun sie, um Rufmord zu machen. Alles, alles, alles. Radio, Television, alles, was man will. Und hier haben wir das von Saul. Die mussten sich fürchten um ihr Leben, wenn ihre Wege gekreuzt wurden von Samuel. Selbst ein Samuel konnte nichts wagen. Nun, jetzt kommt ein bisschen schöne Weisheit. Passen Sie auf. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr sprach, Samuel, a bissel Weisheit, lieber Bruder, lieber Mann, a bissel Weisheit. Nimm doch eine junge Kuh mit dir und sage dem Herrn, zu opfern bin ich gekommen. Du gehst hin, du musst all diese Buben sowieso weihen mit einem Opfer. Du brauchst nicht ihm, einem Mörder, nicht auf die Nase zu binden, was du tust. Wissen Sie, ich habe sehr oft gemeint, und ich leide oft heute noch darunter, dass ich erzogen worden bin, als ich Christ wurde, in puritanischen Kreisen in England. Und sie haben gemeint, dass man jede Wahrheit und alle Wahrheit zu jeder Zeit und Unzeit sagen muss. Nun, die Wahrheit muss man sagen, alle Zeit. Aber es war nicht nötig, einem Saul zu sagen, komm, ich gehe jetzt deinen Nachfolger salben und dann kannst du kommen und mir den Kopf abschneiden. Es war, darf ich es so sagen, es war nicht nötig. Ah, ich brauchte, es ist in meinem Blut, nicht wahr, zu sagen, jetzt komm und töte mich, nicht wahr, ich gehe hin, tu du das, dann kannst du mich kaputt machen. Ist in mir. Aber Gott sagt zu ihm, du brauchst ihm das nicht auf die Nase zu binden, wenn ich so reden darf. Du gehst hin, du machst ein Opfer und du betonst das, was du tust, nämlich du opferst Gott. Aber was darüber ist, wird dieser Mann, Saul, der ein Teufel geworden ist, nicht verstehen. Was ein Mensch nicht versteht, brauchst du ihm nicht zu sagen. Du lügst nicht, du sagst die Wahrheit. Aber sei dir vorsichtig, meine Frau hat mir sehr oft gesagt, du darfst deine Steckenpferde über Evolution und solche Sachen nicht immer zu reiten. Warte, bis du die Leute ein bisschen gewonnen hast, das ist schon in dir, das wissen wir doch alle, nicht wahr? Aber sei ein bisschen weise, oh lieber Mann, was bin ich dankbar für eine gute Frau, die mir ein paar Wahrheiten beibringt, das kann ich auch sehr gut gebrauchen. Und das ist der Zweck. Das ist der Zweck einer guten Ehefrau, nicht wahr? Und der Zweck eines guten Mannes, seiner Frau zu sagen, nicht wahr? Aber auch auf liebe Art und Weise. Nun, lasst uns da weiter lesen. Dem Herrn zu opfern bin ich gekommen und lade Isai zum Opfermahl. Aha. Ich selbst will dich dann wissen lassen, was du tun sollst. Der Herr sagt oft vorher nicht, was er vorhat. Er sagt uns genug, und dann, wie die Schritte getan werden im Gehorsam von Samuel, dann lässt er den nächsten Schritt kommen, klar werden. Was du tun sollst, und den sollst du mir salben, den ich dir nennen werde. Ich nenne es dir jetzt nicht. Denn die Zeit kommt, wo das wissen wir. Samuel tat, was ihm der Herr gesagt hat. Was sagen Sie dazu, nach dem, was ich alles gesagt habe? Er war gehorsam. Er sagt, gut, Herr, getan. Ich weiß nicht, ob Sie C.S. Lewis lesen. C.S. Lewis sagt von den Kalamen, das Erste, was Sie immer gesagt haben, ist to hear is to obey. Zu hören ist zu gehorchen. Nun, es ist ein sehr schöner Spruch. To hear is to obey. Wenn es nur so wäre bei uns, nicht wahr? Als er nun nach Bethlehem kam, da gingen ihm die Ältesten der Stadt erschrocken entgegen. Und die sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Die Ältesten der Stadt wussten, wie Saul zu Samuel stand. Und sie denken, wenn Samuel kommt, und wir wissen, wie es um Saul steht, dann gibt es wieder Krieg in der Stadt. Und so kamen sie erschrocken zu ihm raus. Und er antwortet, jetzt hat seine Weisheit bekommen vom Herrn. Er antwortet, er sprach, ja, dem Herrn zu opfern bin ich gekommen, strahlte sie an. Schön, nicht wahr? Dem Herrn zu opfern bin ich gekommen. Nicht gesagt, dass er die Söhne salben will. Oder einen Sohn salben will. Er musste sie alle weihen und reinigen. So sagt er die Wahrheit. Und er weihte Israel, sehen Sie, Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfermahl. Als sie nun kam, Als sie nun kamen und er den Eliab, den Ältesten, sah, dachte er, gewiss, gewiss. Hier sehen Sie die Mitwirkung von Samuel. Gewiss, er ist der Fürst des Herrn, sein Gesalbter. Er sah auf einen hohen Wuchs und er war ein schöner Mann. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht, o Samuel, auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich will ihn nicht. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Der Herr aber sieht, o Samuel, auf das Herz. Nun, tun Sie jetzt ein bisschen Forschung mit mir. Schlagen Sie auf Kapitel 17 von 1. Samuel, Vers 38. Und da sehen Sie die inneren, die verborgene Bedeutung von dem. 17, 38. Da lesen wir, 28, entschuldigen Sie, 28. Da lesen wir, 28, als aber Eliab, das ist der Älteste, sein ältester Bruder, David mit den Männern reden hörte, David stellte einfache Fragen, geriet er in Zorn über David und sprach, warum bist du herabgekommen? Wem hast du die paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deinen schlimmen Sinn. Nur um den Krieg zu sehen, bist du da herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn nun getan? Man wird doch ein Wort reden dürfen. Sie sehen, warum Gott in Eliab nicht genommen hat. Was hatte für eine Charakterschwäche der Eliab? Er war jähzornig. Und er wusste, denn er hat's gesehen, dass der David der Gesalbte des Herrn wurde, war. Das wusste er. Denn David, das werden wir gleich sehen, wurde gesalbt inmitten seiner Brüder und vor Isai. Nicht wahr? Er hat das gewusst. So vermute ich, dass er nicht nur jähzornig war. Und ich meine, wenn man ein Amt hat als König, da darf man nicht das sein. Da hat der Herr das im Herzen gesehen, das war unüberwunden, unbewältigt bei ihm. Aber er war auch wahrscheinlich neidisch. Denn David wurde gesalbt vor ihm und nicht Eliab gesalbt. Also ich nehme an, dass ein Geschwisterstreit da war und Eliab war charakterlich nicht stark genug, um mit so einem Problem fertig zu werden. Verstehen Sie mich? Wenn Sie nicht einverstanden sind, dann gucken Sie mal ein bisschen nach in der Schrift. Es wird gut tun, ein bisschen Forschung da. Aber ich für mich, ich habe das angenommen, dass obwohl er äußerlich sehr nett aussah, der Mann, die Psyche, am Steuerrad seiner schönen äußeren Maschine, seinen Körper, sein hoher Wuchs, die Psyche, die am Steuer saß, war nicht fähig, so ein hohes Amt zu tragen. Nun, das machte ihn nicht zu einem Nichtsohn von Jesai, gar nicht. Aber für ein Amt in der Verwaltung des israelischen Volkes war es disqualifizierend. Lesen wir dann weiter. Er sprach, ja, zum Herrn bin ich gekoppelt, weiht euch und kommet mit mir zum Opfermahl. Und er weiht Jesai und seine Söhne. Als sie nun kamen und er den Eliab sah, dachte er, gewiss, das ist der Fürst des Herrn. Aber der Herr sprach, schau nicht auf sein Aussehen, seinen hohen Wuchs, ich will ihn nicht. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf den äußeren Schein, der habe sie das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten.
Er sprach, ja, zum Herrn bin ich gekoppelt, weihet euch und kommet mit mir zum Opfermahl. Und er weihte Jesai und seine Söhne. Als sie nun kamen und er den Eliab sah, dachte er, gewiss, das ist der Fürst des Herrn. Aber der Herr sprach, schau nicht auf sein Aussehen, seinen hohen Wuchs, ich will ihn nicht, denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, der Mensch sieht auf den äußeren Schein, der habe sie das Herz. Da rief Jesai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Der aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwähnt. Dann ließ Jesai den Schamakum vortreten. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwähnt. Samuel hat gelernt. Er sagte also, auf den hohen Wuchs, denn die waren hübsche Buben. Auf den hohen Wuchs gucke ich nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich mache Ihnen keinen Vorschlag. Vielleicht guckt er in die Augen. Denn die Augen sind das Licht der Seele. Nun, ob sie grüne Augen haben oder blaue Augen oder braune Augen, spielt keine Rolle. Aber der Ausdruck der Augen spielt eine sehr große Rolle. Eine ganz große. So ließ Jesai seine sieben Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sprach zu Jesai, der Herr hat diese nicht erwähnt. Dann fragte Samuel den Jesai, sind das die Knaben alle? Er wusste, dass der Herr einen erwähnt hat, und die sieben, die er gesehen hat, waren es nicht. Hat gelernt, mit dem Herrn zu kollaborieren in dieser Wahl. War das nicht schön? Nur machte den Fehler das erste Mal, zweimal nicht. Wie wäre das schön bei uns, nicht wahr, wenn wir nur einmal einen Fehler machen würden? Das wäre doch prächtig. Und er antwortete, es fehlt noch der Jüngste, der hütet die Schafe. Und man hat den Jüngsten außer Acht gelassen. Was hat Paulus gesagt dem Timotheus? Das haben wir gelesen heute Abend. Dass niemand deine Jugend verachten, nicht wahr? Und die haben die Jugend verachtet. Das ist eine böse Sache, die Jugend zu verachten. Man kann auch die Jugend in die Augen gucken, genau wie den Älteren. Dann fragte Samuel Jesai, sind die Knaben alle? Nein, es fehlt noch der Jüngste. Der hütet die Schafe. Samuel sprach zu Jesai, sende ihn, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zum Mahle setzen, bis er da ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Jetzt hören Sie mal zu, das entzückt mich immer wieder. Ich habe es rot unterstrichen in meiner Bibel. Und er war ein rotblonder Jüngling mit schönen Augen. Schön, dass das gesagt wurde, nicht wahr? Denn das Auge ist das Licht der Seele, das Licht des Herzens. Und hier haben wir es. Er war von gutem Wuchs, heißt es, und von guter Gestalt. Aber das kam zuletzt. Rotblonder Jüngling mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, der ist es. Also es war eine Liaison zwischen Samuel und dem Herrn. Und als der Jüngling herbeikam, auf, kein Zweifel, wenn der Herr einen einsetzt zu einem Amt, da ist kein Zweifel. Der ist geeignet für das. Und da nahm Samuel das Ölhorn und er salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn kam über David. Und er blieb auf ihm von jenem Tage an. Samuel machte sich auf und ging nach Ramah. Er hat sein Amt getan und er machte sich aus dem Staub und ging heim. Nun, als nun der Geist des Herrn gewichen war von Saul, quälte ihn ein böser Geist vom Herrn gesandt. Wie verstehen Sie das? Denn Saul ist gesalbt worden vom Herrn und er ist König lange Zeit gewesen. Und dann kam dieser schreckliche, direkte Ungehorsam und der Geist Gottes wich von ihm. Was sagt das uns heute? Sie wissen, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Sie. Aus drei Teilen. Sie haben die Psyche, die Seele oder das Herz in der Mitte. Und das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Okay. Aber meine Persönlichkeit hat Verbindung mit der Umwelt durch meinen hohen Wuchs, wenn Sie wollen, durch meinen Körper. Ich habe Augen, Ohren, Nase, Mund und Propriozeption. Und das füttert in meine Seele all die Eindrücke, die ich von Ihnen habe. Und auf eine elektronische Art und Weise geschieht das. Aber das ist die Verbindung von der einen Seite der Seele, dass ich Kontakt habe mit dieser Welt, durch was wir nennen das Soma, mit den fünf Sinnen. Aber auf der anderen Seite hat der Mensch einen Geist. Und der Geist des Menschen, das Pneuma, funktioniert auf der anderen Seite wie das Soma auf der ersten Seite. Der Geist des Menschen, der von Gott gegeben ist, hat Verbindung zu Gottes Geist und verbindet ihn zu dem Himmlischen, zu dem Transzendenten. Die Wissenschaftler heute sind zu einem sehr großen Teil, warum jetzt in der Lage, das zu erkennen. Nun, wenn ein Mensch die geistliche Seite, die pneumatische Seite, durch Ungehorsam oder Sünde, denn Sünde und Ungehorsam sind sehr nah miteinander verwandt, wenn diese Seite kaputt gemacht wird, dann verliert die Psyche die Speise von der Umwelt, wovon meine Gesundheit abhängig ist. Ich muss meine Umwelt haben, deshalb wohne ich in den Bergen. Ich liebe die Berge und die Natur und Schnee und Bergen und all das andere, was wir so haben bei uns, Eigenmönchen, Jungfrauen, all diese Dinge. Ich habe das so vermisst in Chicago, all die Jahre, die ich da war. Und ich fing an, glauben Sie oder glauben Sie es nicht, ein bisschen zu verkümmern. Ich hatte ein Entzugssyndrom, wenn Sie wissen, was das ist, dass ich all das Schöne von der einen Seite, von der somatischen Seite her, meine Psyche nicht bekam. Aber nun bedenken Sie, meine lieben Freunde, hier ist eine ganz große Lehre und ich mache dann, wenn ich fertig bin mit diesem Kapitel zu, dass Sie keine Angst haben, dass Sie nicht zu Ihrem Abendbrot kommen, wenn Sie Abendbrot noch haben. Genauso, wie wenn meine Seele, meine Psyche, die Speise von der Umwelt nicht bekomme, ich Entzugssyndrom bekomme und krank werden kann, oh ja, so ist es, wenn ein Mensch in der Sünde verharrt oder in dem Ungehorsam verharrt, dann verkümmert sein Geist. Die Bibel sagt, dass der Mensch, der nicht erlöst ist und in Gehorsam gegen Gott wandelt, dass sein Geist tot ist in Sünden und Übertretungen. Nun, genau wie die eine Seite meine Seele speist, weil ich eine Hybride bin, ein Wanderer zwischen zwei Welten, zwischen der himmlischen Seite und der schönen somatischen Seite, leidet mein Psyche drunter. Das nennt man eine psychosomatische Krankheit. Und Saul, durch Ungehorsam, der Geist Gottes wich von ihm und sein Geist verkümmerte, hatte nur dann die eine Seite, um seine Seele zu speisen. Und das Ergebnis ist, dass Saul, hören Sie genau zu, was ich sage, depressiv wurde. Nun, Sie dürfen nicht denken, und ich habe nicht gesagt, dass endogene Depressionen und viele andere Depressionen immer unter diese Diagnose fallen. Aber es gibt Menschen, die psychosomatisch krank sind, aus geistlichen Gründen. Sie wissen den Weg. Ah, ich schließe mich selber ein zu oft. Und gehen ihn nicht. Und das Ergebnis ist Depression. Hier in diesem, nicht immer, bitteschön, ich habe das nicht gesagt, ich mache keine pauschale Diagnose, habe ich das genug betont. Aber im Fall von Saul hier, springt es einem ins Auge. Sein Geist, der verbunden war mit Gott, seinem Heiland und Schöpfer, verkümmerte durch Ungehorsam, und das wurde dann sofort ersetzt durch einen bösen Geist, durch einen Dämon als Ersatz. Und so wurde Saul sehr, sehr ernst krank als Ergebnis seines Ungehorsams. Nun, wenn Sie wissen, dass Sie in irgendeinem Punkt dem Geist Gottes, der gut ist, der unser Wohl, unser Bestes wünscht, dass Sie da nicht gehorchen, obwohl Sie wissen, dann dürfen Sie nicht denken, dass Ihre Seele, Ihre Psyche gedeihen kann, wenn das der Fall ist. Es gibt oft Fälle, wo das nicht der Fall ist, aber oft gibt es das auch. Und so kam als Ersatz für den Geist Gottes ein böser Geist und Gott sandte ihn als Antwort auf seinen Ungehorsam. Da kann kein Arzt helfen. Aber was haben die Leute versucht, ihm zu helfen? Nun, passen Sie auf, wie sie versucht haben, seine Diener, die mitgemacht haben, an was er getan hat, wie sie versucht haben, ihm zu helfen. Und es gibt einem eine sehr gute Diagnose der heutigen Situation. Hören Sie zu, wie es hier heißt. Da sprachen die Diener zu Saul, siehe, doch, ein böser Dämon quält dich. So klar, ein böser Dämon quält. Der Mann, der im Geist Gottes geliebt hat, versucht nur, mit einem Armseligen, von einem armseligen Dämon zu leben. Das kann er nicht. Ein böser Geist quält dich. Unser Herr gebiete nur, deine Knechte sind bereit, nach einem Mann zu suchen, der auf der Laute spielen kann. Und wenn dann der böse Geist über dich kommt, soll er spielen, dann wird es besser mit dir werden. Saul sprach zu seinen Dienern, so seht euch für mich um nach einem solchen Mann, der sich wohl versteht auf Saitenspiel, und bringt ihn zu mir. Da erwiderte einer der Diener, siehe, ich habe schon einen Sohn des Isai von Bethlehem gesehen, der sich auf Saitenspiel versteht. Ein tapferer Mann, streitbar, der Rede mächtig und schön von Gestalt und der Herr ist mit ihm. Der war ein Mann, der intakt war. Auf der einen Seite, die somatische Seite, sehr, sehr geschickt. Und er freut sich, gucken Sie mal seine schönen Psalmen an von David, wie er sich gefreut hat über alle Schönheiten der Natur und wie er sich gefreut hat über seinen Schöpfer und Heiland Gott. Der war intakt. Beide Seiten speisten seine Psyche und die Psyche von David war gesund. Nun, was haben Sie versucht mit Saul zu tun? Sie haben gesagt, deine Psyche, deine Seele ist zerrüttet und ein böser Dämon quält dich. Die Quelle war, dass der Geist Gottes nicht da war, der sich speiste von einem Dämon. Da haben Sie versucht, direkt zu lindern. Sie haben versucht, seine Psyche zu therapieren. Schöne Musik. Wissen Sie, es gibt sehr, sehr viele Leute, die das tun. Ich selber, ich habe ja meine Frau, sie ist Musikerin, nicht wahr? Und ich schätze Musik sehr. Nach einem Tag, wie wir sie gehabt haben in letzter Zeit, und bin ich dankbar, wenn meine Frau am Klavier sitzt und meine Tochter mit der Geige, und da spielen sie die alten Heilslieder. Ach, das tut mir gut. Es beruhigt meine Seele. Aber wenn mein Geist blockiert ist, wird es meine Psyche schon beruhigen. Es wird ein Tranquilizer, ein Beruhigungsmittel sein. Aber es wird mich nicht heilen. Verstehen Sie das? Und sehr viele Leute versuchen in diesem Beruhigungsmittel, in der schönen Musik, sehr gut, am richtigen Platz, eine geistliche Krankheit zu heilen. Und das geht nicht. Man muss zuerst die geistliche Krankheit heilen. Und dann wird die Musik heilend wirken auf die Psyche. Aber wenn das Grundübel ist, dass die geistliche Nahrung nicht reinkommt, dann wird Musik das nicht ersetzen. Man wird sich wohler fühlen, eine Zeit lang. Und dann kommt der böse Dämon und macht einen verrückt, wie wir das gleich sehen werden bei Saul. Also, auf Seitenspiel versteht, ein tapferer Mann, streitbar. Also jetzt lernen Sie die Charakterzüge des Mannes, der Gottes Willen kannte, ein Mann nach Gottes Herzen. Wer ist ein Mann nach Gottes Herzen? Der ein bisschen Sinn hat für Kunst, Seitenspiel, okay. Seitenspiel versteht, ein tapferer Mann, dass wir mehr tapfere Männer hätten. Oh, sie lieben ihre Ämtlein so, dass sie ihre Seelen verkaufen, um ihr Ämtlein zu behalten. Stimmt, stimmt's nicht. Tapfer war er. Und streitbar. Er war nicht nur tapfer mit Worten, sondern er tat's mit den Händen, streitbar. Der Rede mächtig. Er verstand sich auszudrücken. Und in der heutigen Welt, wie kann das geschehen, wo man nur Multiple-Choice-Fragen in Examen beantworten muss? Strich diese Frage richtig, strich diese Frage falsch. Die lernen sich nie auszudrücken. Die sind akademische Illiterate, akademische Leute, die das ABC nicht können. Ist es nicht schrecklich? Und das ist eine Schuld des Systems. Er war der Rede mächtig. Er verstand was und konnte es auch ausdrücken. Sehr viele Leute verstehen etwas und können es nicht ausdrücken, weil sie es nie gelernt haben. David hat es gelernt. Und schön von Gestalt. Und das Schönste, man sah, wie der junge Mann mit den schönen Augen, wie er da stand, man sah, dass der Herr mit ihm war. Wie ich hier in diese Kirche kam heute Abend, ich kam ein bisschen früh, nicht wahr, haben gebetet zuerst, und dann ich habe es niemandem gesagt, das ist ein privates Geheimnis von mir, habe mich so gefreut über all die christlichen Gesichter von den jungen Männern, die herkamen. Oh, wissen Sie, wenn man in der Welt lebt, wie wir es tun, das tut einem gut. Man sieht, der Herr ist mit denen. Man sieht's. Ah, ich finde das so schön. Finden Sie nicht? Auch wenn man krank ist und der Herr ist mit einem, sieht man es. Diese strahlenden Leute, die auf dem Krankenbett liegen, das tut einem gut, nicht wahr? Ich wünschte, sie würden aufstehen. Aber schön ist es, dass das der Fall ist. Da sandte Saul Boten an Isai und ließ ihm sagen, sende mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Und da nahm Isai 10 Brote, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es an Saul durch seinen Sohn David. Und so kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Hier ist ein armer, kranker, geplagter, dämonisch geplagter Mann. Und endlich kommt jemand rein, der somatisch und geistlich und deshalb psychisch in Ordnung ist und blüht. Das ist doch schön. Und hier ist ein armer Mann, der sich freut. Er ist nicht so einer, der triefend war vor Frömmigkeit. Kennen Sie das? Jedes Wort muss O Herr sein oder O Heiland sein. Der Herr hat dies, das und jenes getan, dass der Name des Herrn einfach benutzt wird als Interpunktion. Kennen Sie das? Das ärgert die Leute. Und dann redet man über Geheimnisse der Gemeinschaft mit dem Herrn, als ob man solche Geheimnisse preisgeben kann. Ärgert einen sehr, wenn sie überfließen, nicht vor von Geistesgaben an diesen Sachen, dass es nur die anderen Leute ärgert. Das hat David nicht getan. Er hat seinen Fall angeguckt. Ich bin hier einfach zu tun, was ich kann. Geistlich kann ich als Bubi nicht heilen. Aber ich tue, was ich kann. Ich spiele meine Harfe. Mein Seitenspiel mache ich. Und Saul hat ihn gern gehabt. Oh, ich finde das so schön. Dass wenn auch die Ungläubigen einen gern haben, tut mir so leid, wo das nicht der Fall ist bei mir. Aber ich begehre das. Und so war es auch bei David. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst, und er gewann ihn sehr lieb, so dass er sein Waffenträger wurde. Er wollte ihn nah bei sich haben, alle Zeit, denn er fühlte in David die Kraft. Kennen Sie das? Man ist gern bei gewissen Leuten, weil eine Kraft von ihnen ausgeht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und Saul sandte an Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn er gefällt mir wohl. Ach, das ist, was zu begehren ist. Gefällt mir wohl. Wenn nun der böse Geist über Saul kam, nahm David die Laute, und er spielte, der war bereit zu dienen. Der arme Mann ist geplagt. Es ist nur ein palliatives Mittel, aber ich geb's. Und er hat's getan. Dann wurde es Saul leichter und besser. Und der böse Geist wich von ihm. Ich glaube, das wird genügend sein für heute Abend. Wir beten zusammen. Ja, Jesus, wir bitten dich, prüfe du uns und erkenne unsere Herzen, dass wir auf ewigem Wege sind. Bitten dich ganz herzlich drum. Hilf du jedem von uns, du siehst die verschiedenen Nöte, die wir haben. Gib du uns die Antwort auf die Probleme und vor allen Dingen die Gemeinschaft deines Geistes, die unsere Seele speist. Bitten dich herzlich drum. Segne nur alle hier, die in besonderer Not sind heute Abend. Und hilf du den Fröhlichen, die deinen Geist erfahren haben, dass sie noch fröhlicher werden und fruchtbarer werden. So sei du bei uns. Gib uns einen guten Schlaf diese Nacht, dass wir dir am Tag besser dienen können. Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mir erlaubt, zwei nagelneue Bücher, die riechen noch nach der Presse. Vor 3 Wochen sind sie gekommen und ich habe sie gleich hochgeschickt. Ein Naturwissenschaft auf der Kanzel, da sehen Sie, was der Pseudopfarrer, wenn er in die Kirche geht, tut. Das sind eine Kollektion von meinen Pseudopredigten, die Sie lesen können. Das andere hier ist ein Buch, das zur gleichen Zeit rausgekommen ist, vor 3 Wochen, und heißt Inflation, der Dieb im Haus. Und da wir vor unüberwindbaren Bergen von Schulden stehen, die unsere Gesellschaft kaputt machen werden, und wir werden soziale Unruhen haben, Sie haben Vorgeschmack gehabt heute, ist es sehr gut zu wissen, wie man verständig mit dem Geld umgeht, das der Herr uns anvertraut hat, zu verwalten in seinem Reich. Und das ist ein Buch von christlichem Standpunkt über die Lage, in der wir uns befinden. Vielen herzlichen Dank.